Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt für den heutigen Sonntag steht im 17. Kapitel des Lukas-Evangeliums, Verse 7 bis 10. Lukas 17, 7 bis 10 und lautet: Wer unter euch hat einen Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet, und sagt ihm, wenn er vom Feld heimkommt: Komm gleich her und setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, danach sollst du auch essen und trinken. Dankt er etwa dem Knecht, dass er getan hat, was befohlen war? So auch ihr. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigttext beschäftigt sich mit der Frage, wie ein Jünger Jesu über seinen Dienst, den er vor Gott tun soll oder tut, denken soll. Auch ein Diener Gottes ist ja ein Mensch, und wie alle Menschen denkt er über sich selbst nach, um nicht zu sagen, er ist natürlich geneigt, sich selbst vor den geistigen Spiegel zu stellen und zu fragen: Na, wie sehe ich aus? Bin ich gut? Habe ich nicht was Ordentliches geleistet? Vielleicht kommen da noch andere Menschen herzu, die ihm für das, was er im Dienst für das Reich Gottes getan hat, ihre Anerkennung zollen und ihm bestätigen: Du hast wirklich was geleistet. Du warst und bist fleißig, ohne dich wäre dies und das überhaupt nicht zustande gekommen. Und dann steht der Betreffende in der Versuchung, sich für gut und nützlich zu halten und von sich zu denken: Lieber Gott, du siehst doch, was ich alles geleistet habe, ist doch toll, nicht wahr? Solchen Gedanken macht Jesus mit diesem Wort, das wir in unserem Predigttext gehört haben, ein Ende. Er erzählt dazu ein Beispiel, das wir uns im ersten Teil unserer Predigt anschauen wollen. Und im zweiten Teil fragen wir danach, wie denn die rechte Gesinnung des Dieners aussehen sollte und welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen. Kommen wir zum ersten Punkt: der Knecht und sein Herr. Jesus bringt hier das Beispiel eines Landwirts, der in seinem Betrieb noch Knechte beschäftigt, die ihm bei der Arbeit zur Hand gehen. Er spricht von einem Knecht, der pflügt oder das Vieh weidet, mithin also der ganz normale, alltägliche Arbeiten verrichtet, wie sie auf einem Bauernhof eben anfallen. Und der Knecht tut, was ihm jeweils aufgetragen wird. Er ist nicht der Besitzer des Hofes. Er hat sich nicht um die geschäftlichen Dinge zu kümmern. Er bestimmt nicht das Konzept, nach dem der Betrieb funktioniert. Das alles ist Sache seines Herrn. Der Knecht soll ganz einfach tun, was ihm sein Herr aufträgt. Und das mag heute dies und morgen etwas anderes sein. Wenn also der Knecht abends von seiner Arbeit nach Hause zurückkehrt, hört sein Dienst nicht auf. Jesus macht deutlich, dass es im Normalfall so ist, dass ein Herr dann nicht hergeht und zu seinem Knecht sagt: Komm gleich her, setz dich zu Tisch. Der Knecht bleibt immer noch Knecht. Er ist da, um seinem Herrn zu dienen. Und deswegen wird das umgekehrt sein. Der Herr wird ihm sagen: Bereite mir das Abendessen, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe. Danach sollst du auch essen und trinken. Ja, wir sind es gewohnt, im Sinne sozial, im Sinne unserer Gleichheit, im Sinne der Gleichheit zu denken und haben wenig Verständnis für eine Gesellschaft, in der es Herren und Knechte gibt. Ich will an dieser Stelle darauf hinweisen, dass das Neue Testament hier nicht eigentlich vom Knecht redet, sondern vom Sklaven. In der damaligen Gesellschaft, in der Antike, gab es Sklaven zuhauf. Und Sklaven waren rechtlose Menschen, sie waren unfrei, sie gehörten mit ihrem Leib ihren Herrn, sie waren Eigentum ihres Herrn, so wie irgendwelche andere Sachwerte Eigentum eines Herrn waren. Sie mussten einfach ihren Herren gehorchen. Luther hat dieses Wort mit Knecht wiedergegeben, weil es in seiner Zeit und im deutschsprachigen Umfeld, von Knechten geredet wurde. Da war also der Bauer, der seinen Hof bewirtschaftete, und er hatte Knechte. Und unter diesen Begriffen konnten die Deutschen das Gleichnis Jesu gut verstehen. Nun mögen wir uns darüber empören und dem Herrn unterstellen, er beute seinen Knecht aus. Er sei inhuman, indem er ihn von morgens früh bis abends spät an die Kandare nehme und sich gar noch von ihm bedienen lasse. Aber so war es nun mal. In der Zeit der Antike allemal und auch zur Zeit Luthers, insofern es Herren und Knechten einigermaßen erträglich ging, nahm auch niemand an dieser sozialen Ordnung Anstoß. Jesus gibt mit diesem Beispiel keine Bewertung der sozialen Verhältnisse, etwa indem er sagen würde, es sei widerlich, wenn ein Herr sich die Arbeitskraft eines Knechtes in der geschilderten Weise zunutze mache. Andererseits sagt er auch nicht, dass die soziale Struktur einer Gesellschaft so sein müsse, dass es Herren und Knechte geben müsse und dass die Knechte ihren Herren dienen müssten. Er nimmt einfach ein Beispiel aus dem alltäglichen Leben, wie es in der damaligen Zeit und auch früher und später vorgekommen ist. Und bedenken wir ruhig, dass es auch in unserer demokratisch verfassten Gesellschaft soziale Unterschiede gibt. Wir haben zwar die Leibeigenschaft abgeschafft, der Bürger ist frei, aber dass es bis auf den heutigen Tag Ausbeutung gibt, ist keine Frage, und zwar auf allen Ebenen der Gesellschaft. Der Top-Jurist zum Beispiel in einer Kanzlei, der nach 11 Stunden Arbeit von seinem Chef kurz vor Feierabend noch zu einem neuen Termin verdonnert wird und dann nicht nach Hause zurückkehren darf, der wird vielleicht noch mehr ausgebeutet als die kroatische Putzhilfe, die von einem Haushalt zum nächsten eilt, um ihr mäßiges Einkommen zu sichern. Ich will damit sagen, so viel besser als die Menschen zur Zeit Jesu sind wir keineswegs, und die sozialen Verhältnisse werden in einer gefallenen Welt nie ideal sein. Allemal ist das Verhältnis eines Menschen zu Gott in der Weise zu verstehen, dass Gott der Herr ist und dass der Mensch diesem Herrn, seinem Gott, untertan ist. Der Apostel Paulus zum Beispiel bezeichnet sich mehrfach in seinen Briefen als Sklave Jesu Christi, als Leibeigener Jesu Christi, so in Römer 1, Vers 1 und Philipper 1, Vers 1. Oder er bezeichnet sich als Diener Christi oder Haushalter Gottes, in 1. Korinther 4, Vers 1. Und damit ist klar, weder einer der großen Apostel, noch irgendein anderer Pfarrer, Prediger, Evangelist, Missionar oder Mitarbeiter in der Gemeinde hat das Recht, mehr zu sein als ein Sklave Jesu Christi, der mit seinem Leib und Leben Gott gehört und mit dem, was Gott ihm gibt, haushalten soll. Nun steht der Knecht nicht einem sichtbaren Herrn gegenüber, der ihm so wie ein Bauer seinem Knecht am Morgen eröffnet, heute wirst du diesen und jenen Acker pflügen. Der Christ dient einem unsichtbaren Herrn. Wir werden jetzt nicht die Frage diskutieren, ob dieser unsichtbare Herr nicht ein Hirngespinst sei, sondern wir erkennen Jesus als den, der eben hier auf Erden war, dessen Leben, Leiden und Sterben und dessen Auferstehung von den Toten hinreichend klar bezeugt sind. Er ist zum Himmel aufgefahren und sitzt dort zur Rechten Gottes des Vaters und regiert sowohl über seine Kirche durch den Heiligen Geist als auch über die ganze Welt in seiner Macht. Er ist der Herr. Nicht nur der Herr über einen kleinen abgegrenzten Bereich wie ein Bauer über seinen Hof oder ein Landesfürst über sein Fürstentum oder der Besitzer eines Industriebetriebs über seinen Betrieb, sondern er ist der Herr über alle Dinge. Ihm dient der Christ mit seinem Leben und Handeln. Christus legt seinen Nachfolgern die Dinge, die sie tun sollen, vor die Hände. nach dem Wort des Predigers Salomo, alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Prediger 9, Vers 10. Der Christ braucht nicht für jeden Handschlag einen spezifischen Auftrag, sondern er erkennt aus der Situation, in der er sich befindet, und eben im Licht des Wortes Gottes, was es zu tun gilt. Und er kann daraus schließen, was seine Aufgabe ist. Und dabei wird er in der Weisheit, die Gott ihm durch sein Wort gibt, aber auch im Blick auf die Zusagen, die Gott im Evangelium macht, über sein Handeln entscheiden. Und meistens ist es ja ziemlich klar, was es zu tun gibt. Eine Mutter oder im gegebenen Fall auch der Vater wird dann, wenn das Baby die Windel vollgemacht hat, erkennen, dass das Kind gewickelt werden muss und die durchaus nicht sehr wohlriechende Arbeit anpacken. Ein Pastor, der eine Predigt zu halten hat, wird sich rechtzeitig hinsetzen und die Predigt vorbereiten. Ein Landwirt, der erkennt, dass das Wetter die Aussaat erlaubt, der wird zeitig seinen Traktor anlassen und mit der Drillmaschine zum Acker fahren. Ein Politiker, der erkennt, dass eine bestimmte Maßnahme ergriffen werden muss, wird sich dafür einsetzen, dass sie zustande kommt. So ergibt sich in aller Regel aus der Situation heraus, was es zu tun gibt, und der Christ wird alle Trägheit und Faulheit hintanstellen, darin auch sich selbst verleugnen und die ihm von Gott vorgelegte Arbeit anpacken. Wir leben heute in einer Spaßgesellschaft. Alles muss Spaß machen und so soll auch der Beruf Spaß machen. Aber seien wir doch ehrlich. Selbst wenn wir das, was wir gerne tun, wenn es uns von der Hand geht, so ist es doch eine Aufgabe, eine Arbeit, die Mühe und Einsatz kostet. Und das gilt nicht minder für den Dienst Christi. Sagen wir es so, Christus ist nicht bemüht, uns zu bespaßen, sondern er will, dass sein Reich gebaut werde und dass sein Wille geschehe. Und das bedeutet für den Knecht Christi immer wieder Selbstverleugnung, Selbstüberwindung, Einsatz von Zeit, Mühe und Kraft. Oft bedeutet es auch, dass man seinem Nächsten um Christi willen dient. Und das meine ich wirklich so. Dass man ihm dient und bewusst nicht das sucht, was ihm hilft, ihn fördert und ihm nützt, und zwar auch dann, wenn es einem selbst nichts bringt. Weder Geld, noch Anerkennung, noch Dank. Ich habe einen Christen vor Augen, dessen Ehefrau an Demenz leidet. Er muss sie beaufsichtigen, pflegen, füttern und wohl noch vieles mehr. In der Verwirklichung seiner Wünsche und Ziele ist er gehindert. Von seinen Mitchristen wird er teils bedauert, teils bewundert. Von seiner Ehefrau erfährt er kein Wort des Dankes und der Anerkennung. Auch wenn er im Ruhestand lebt und die Zeit hat, um sich um seine kranke Frau zu kümmern, ist seine Situation keineswegs vorteilhaft. Aber sofern er es vermag, wird er diese Aufgabe um Christi willen wahrnehmen. Auch das ist Dienst Christi. Dienst, wie er hier in der geschöpflichen Wirklichkeit zu geschehen hat. Damit komme ich zum zweiten Punkt und frage, wie der Christ von sich denken soll. Wenn nun ein Mensch sein Leben lang im Dienst Christi gestanden hat, sich als Christ bewährt hat, wenn er treu mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat, hausgehalten hat, dann soll er eben nicht von sich denken, er sei doch ein erfolgreicher Repräsentant seines Herrn gewesen und habe einen Orden verdient. Nein, Jesus sagt klipp und klar, wie er von sich denken soll. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Der Mensch generell, nicht nur der Christ, schuldet Gott seinem Schöpfer Dank und Gehorsam. Er soll tun, was Gott will. Er soll im Dienst Gottes seine Lebenserfüllung finden. Doch wie oft sündigt der Mensch, indem er sich von Gott abwendet, indem er in seinem Egoismus sich selbst sucht und indem er an seinem Nächsten achtlos vorbeigeht. Wie oft handelt ein Mensch, auch ein Christ, aus Unglauben, so als gäbe es keinen Gott? Wie oft übertritt er Gottes Gebote, indem er lügt oder indem er sich nimmt, was ihm nicht zusteht? Ich will keine weiteren Beispiele geben, aber selbst wenn er alles tun würde, was Gott gebietet, so würde er nichts anderes tun, als was er ohnehin zu tun schuldig ist. Das heißt nun umgekehrt, im Dienst Gottes kann man keine Verdienste erwerben. Der Christ kann nicht erwarten, dass er für seine Leistung noch einen Orden bekommt. Vollkommen abwegig ist hier der Gedanke, der sich in der katholischen Lehre findet, dass Menschen verdienstvolle Werke tun können. Die römische Kirche hat ja im Zusammenhang mit der Ablasstheologie gelehrt, dass die guten Werke, die die Heiligen aufgehäuft haben, zum Verdienst Christi und damit zum Schatz der Kirche hinzukämen. Also da ist der Kirchenschatz, den die Kirche, der Klerus verwaltet und der dann in den Sakramenten zu den Menschen kommt. Und zu diesem Schatz Christi kommen dann angeblich noch eben überschüssige Werke der Heiligen. Das seien also die Heiligen, die haben ein heiliges Leben geführt, aber in diesem Leben nun Werke getan, die über das hinaus gingen, als was sie zu tun schuldig wären. Und die kämen dann zum Schatz der Guten der Kirche hinzu. Und die Kirche würde dann diese Verdienste der Heiligen im Ablass verwalten, um nicht zu sagen verkaufen. Demgegenüber hat Martin Luther energisch protestiert und gesagt, kein Mensch kann solche überschüssigen Werke produzieren, denn es ist ohnehin so, dass ein Mensch immer nur das tun kann, was er zu tun schuldig sei und nicht mehr tun könne. Nun müssen wir uns aber auch mit einer Reihe von Aussagen der Heiligen Schrift beschäftigen, die dem Christen Lohn für sein Handeln in Aussicht stellen. Das sind nicht wenige. Ich will hier einige zitieren. Paulus schreibt an die Korinther, jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. 1. Korinther 3, Vers 8. Oder, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. 2. Korinther 5, Vers 10. Und dann an die Kolosser, alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen, denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Kolosser 3, 23 und 24. Und an Timotheus schreibt Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. 2. Timotheus 4, 7 bis 8. Und schließlich sagt Jesus in der Offenbarung des Johannes, siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Offenbarung 22, Vers 12. Alle die, denen Jesus mit diesen Worten Lohn in Aussicht stellt, haben nach dem Wort Jesu in unserem Predigtext nichts anderes und nichts mehr getan als das, was sie zu tun schuldig waren. Ja, sie werden, da sie ja allesamt Sünder sind, viel weniger getan haben als das, was sie eigentlich hätten tun sollen. Warum dann also noch Lohn? Um das zu verstehen, müssen wir uns vor Augen führen, dass auch der Knecht in den Worten Jesu in unserem Predigtext natürlich seinen Lohn bekommt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Nur werden wir an dieser Stelle bemerken müssen, dass der Christ mit der Arbeit, die er vor Gott tut, keine Ansprüche begründen kann. Der Christ ist Sünder. Er verdient die Verdammnis. Aber Gott gibt ihm in seiner gnädigen Gesinnung das Heil. Ja, er vergibt ihm die Sünden. Er rechnet ihm die Gerechtigkeit Christi zu. Er schenkt ihm das ewige Leben. Und der Lohn, der ihm mit den obigen Worten in Aussicht gestellt wird, ist, so können wir wohl sagen, ein Gnadenlohn, aber kein Tariflohn. Kein geschuldeter Lohn. Das heißt, dass ein Christ wissen soll, was immer ihm von Gott zugewandt wird, das entspringt der gnädigen Gesinnung Gottes. Er kann vor Gott kein Verdienst begründen. Auch wenn ein Christ ein Leben lang Christus die Treue gehalten hat, wenn er im Glauben geblieben ist, wenn er Christus mit seiner beruflichen Arbeit gedient hat, sei es in einem sogenannten weltlichen Beruf oder sei es im Dienst einer Gemeinde oder der Mission oder in einem christlichen Werk, niemals kann er sich im Blick auf seine Leistung stolz und befriedigt zurücklehnen und denken, was bin ich doch für ein nützlicher Christ, für ein erfolgreicher Diener Christi. Werfen wir an dieser Stelle noch einen Blick zurück auf die Worte, die vor unserem Predigttext stehen. Da bitten die Jünger Jesus, stärke uns den Glauben. Es ist interessant, dass Lukas die Jünger hier als Apostel bezeichnet. Und vermutlich hatten sie im Blick auf ihre künftige Tätigkeit die Sorge, dass sie den Anforderungen, die ihr Dienst an sie stellen würde, nicht genügen könnten. Immerhin, sie bitten Jesus nicht um Macht, um Sicherheit oder Reichtum, sondern um das, was bei Gott zählt, um den Glauben. Und wie ist Jesu Antwort? Was sagt ihnen Jesus? Wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetz dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. So in Lukas 17, Vers 6. Jesus sagt mit diesem Wort, ihr braucht keinen großen Glauben. Es reicht, wenn er so klein ist wie ein Senfkorn. Entscheidend ist, dass ihr mir glaubt, dass ihr auf mich seht, dass ihr mir folgt und mir vertraut. Denn er ist es ja, der das alles nach seinem Willen wirkt. Und damit komme ich zum Schluss. Unter dieser Perspektive gewinnt denn auch unser Predigttext seinen richtigen Sinn. Wenn ein Christ im Glauben handelt, dann wird er sich auch recht einschätzen. Dann wird er erkennen, alles, was ich tue, das ist mir von Gott gegeben. Auch meine konkreten Lebensumstände, dann auch die geistigen Fähigkeiten, die ich habe und die materiellen Möglichkeiten, die ich habe, meine finanzielle Ausstattung, all das, womit ich lebe, es ist mir von Gott gegeben. Wenn ich in meiner Arbeit bewirken kann, was ich in meiner Arbeit bewirken kann, das ist mir ebenfalls von Gott gegeben. Ich bin nicht der Herr meiner Arbeit, sondern Christus selbst ist für das verantwortlich, was er mir gibt oder eben auch nicht gibt. So gesehen handelt der Christ aus der Perspektive des Dieners, der nicht auf sein Recht pocht, sondern auf das sieht, was ihm sein Herr vor die Hände gibt, um es zu tun. Das soll nicht heißen, dass Christus seine Diener unterdrücke und ausbeute, dass er ihnen keine Ruhe gönne oder dass er sie ständig unter Stress setze. Gewiss, es mag Zeiten geben, in denen es viel zu tun gibt und die Arbeit drängt, aber es mag ebenso Zeiten geben, in denen der Christ in ruhigerem Fahrwasser segelt. Das geht wohl allen anderen Menschen auch so, wenn sie nicht gerade als Tagediebe auf der faulen Haut liegen. Der Christ tut seine Arbeit im Glauben an das Evangelium. Und Glaube heißt, dass er im wörtlichen Sinne Berge, Glaube heißt nicht, dass er im wörtlichen Sinne Berge versetzen soll, also Dinge von Gott erwarten soll, die keinen Sinn ergeben. Aber er vertraut, dass Gott in den kleinen und großen Herausforderungen, die sich ihm stellen, das Seine tun wird. Er ist in Zeiten des Streits gelassen, weil er Frieden mit Gott hat Er ist in Zeiten der Bedrohung und der Angst getrost, weil er darauf vertraut, dass Gott alles zu seinem Besten kehren wird, auch das Böse. Er wird die Frucht seiner Arbeit bei Gott suchen, im Segen Gottes. Weil er darauf vertraut, dass Gott sein Handeln gnädig ansieht. Er wird mit seiner Zeit und seinem Besitz vor Gott haushalten. Nicht nur, weil er erkennt, dass ihm diese Güter von Gott gegeben sind, sondern auch, weil er darauf vertraut, dass das, was er im Umgang mit den geschöpflichen Dingen tut, Gott wohlgefällig ist. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass eben auch der ganz normale, sogenannte weltliche Beruf Gott wohlgefällig ist, wenn er denn im Glauben ausgeübt wird. Indem der Christ erkennt, dass er ein Knecht Gottes ist, wird er sich selbst zurücknehmen im Umgang mit anderen Menschen, insbesondere im Umgang mit anderen Christen. Er weiß, Gott kann sich jederzeit einen anderen berufen, der ihm in einer noch reineren Gesinnung dient. Und schon deshalb wird er sich nicht für so wichtig oder gar unentbehrlich halten für das Reich Gottes. Er ist eben nur ein Knecht, der im besten Fall tut, was er zu tun schuldig ist. Eigentlich könnten wir jetzt die Predigt beenden, aber ich will doch noch auf einen Sachverhalt aufmerksam machen. Nach der Heiligen Schrift ist es denn nicht so, dass der Christ nur ein Sklave Jesu Christi wäre. Die Bibel macht in großer Klarheit deutlich, dass der, der an Jesus Christus glaubt, zugleich Gottes Kind ist. Und als solches auch Erbe seines Reiches. Er darf seinen Herrn, seinen Vater im Himmel als lieber Vater anreden und dessen gewiss sein, dass er einst als Kind Gottes offenbar werden wird, wenn denn der Herr, dem er jetzt dient, in Herrlichkeit wiederkommt. Mit anderen Worten, die Gesinnung des Knechtes ist begleitet von der Gesinnung des Kindes, das seinen Vater im Himmel kennt und liebt und ihm in dieser Liebe auch dient. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.